tut einfach immer wieder gut, am Sonntagmorgen Gemeinschaft zu haben, unter das Wort Gottes zu kommen. Ich bin ja an der Serie Daniel und heute unter dem Thema «Wer anderen eine Grube gräbt». Die Geschichte handelt im Daniel 6, die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Also keine Angst, wir haben keine Sonntagsschullektion. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich mal in einem Gottesdienst eine Predigt zu diesem Thema gehört habe. Vielleicht schon, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Geschichtserzählung im Buch Daniel kommt mit diesem Kapitel zum Ende. Also nicht das Buch Daniel ist am Ende, sondern die Geschichtserzählung. Das Buch Daniel kann man in zwei Bereiche einteilen. Das eine ist der Teil der Geschichte von der Wegführung im Jahr 605 vor Christus bis zur Zeit hier Daniel in der Löwengrube. Das sind vielleicht etwa 667 Jahre später. Also wir haben hier eine Geschichtserzählung vom 1. bis zum 6. Kapitel, das ungefähr in einer Zeitspanne von zwischen 65 und 70 Jahre her ist. Seit der Wegführung, der ersten Wegführung im Jahr 605 vor Christus. Daniel wurde damals als junger Mann, vielleicht etwa 16 Jahre nimmt man an, es ist da nicht so, es gibt ja keine Altersangaben, aber man nimmt es an, er war jung und er war ein vornehmer Jüngling. In der ersten Wegführung wurden nur vornehme Leute mitgenommen nach Babel. Ja, es kommen dann noch Bilder, dann ist es eigentlich nicht so gut, ich hasse von daher gut, danke. Er schätzte den König, denn er kam ja an den Königshof und man sieht in diesen Kapiteln 1, 2 und 4, wo es um Daniel geht und seine Begegnungen mit Nebukadnezar, dass er einen großen Respekt eigentlich vor diesem König hatte. Er respektierte diesen König und man sieht sogar, kann davon ausgehen, wenn wir die Kapitel so durchgehen über Nebukadnezar, dass der Mann am Ende wirklich zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen ist. Und das war sicher das Verdienst von Daniel zusammen mit seinen drei Freunden. Also Kapitel 1, 2 und 4 haben wir Begegnungen von Daniel mit Nebukadnezar. Im Kapitel 3 sind die drei Freunde von Daniel in einer Begegnung mit diesem König. Und in Kapitel 5, das war meine letzte Predigt, haben wir den Belsazar. Und Belsazar ist mindestens 20 Jahre nach Nebukadnezar in der Regierung gewesen. Nebukadnezar regierte ca. 45 Jahre lang. Aber bei diesen anderen Königen geriet Daniel etwas in Vergessenheit. Das heißt, die anderen Könige haben ihn nicht mehr beachtet, obwohl er in höchste Stellung gekommen war. Aber er diente nicht den babylonischen Göttern wie die anderen Könige dann danach. Und so ist Daniel etwas in den Hintergrund geraten. Und in dieser Zeit, vor allem auch in der Zeit Belsazar, lesen wir dann in den zweiten Abschnitt, das sind die Kapitel 7, bis Schluss hatte Daniel Visionen. Und Daniel war dann am Königshof eigentlich noch circa bis ins dritte Jahr des Königs Kyros. Er erlebte also den Wechsel vom babylonischen Reich zum Medo-Persischen Reich. Das ist eine historische Sache. da ist ein Weltreich untergegangen. Daniel hat das miterlebt, er hat dieses eine Weltreich von Babylon hautnah erlebt, über 45 Jahre, über 65 Jahre hinweg eigentlich. Und nun kommt ein markanter Wechsel. Es gibt ein neues Weltreich, das Medo-Persische. Hier setzt unsere Geschichte ein. Ich lese mal die Verse 1 bis 6. Ich möchte nicht das Ganze in einem durchlesen, weil ich werde auch abschnittweise durch dieses Kapitel gehen. Und Darius der Meder empfing die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Darius hielt es für gut, 120 Satrapen über das Königreich einzusetzen, verteilt im ganzen Königreich, und über sie drei hohe Amtsträger, von denen einer Daniel war, damit jene Satrapen ihnen Rechenschaft ablegten und der König nicht zu Schaden käme. Da zeichnete sich dieser Daniel unter den hohen Amtsträgern und den Satrapen aus, denn in ihm war ein außergewöhnlicher Geist, und der König hatte die Absicht, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da versuchten die hohen Amtsträger und Satrapen, gegen Daniel einen Vorwand zu finden, der die Königsherrschaft betraf. Sie konnten aber weder einen Vorwand noch etwas Schlechtes finden, weil er treu war. Und es wurde weder eine Nachlässigkeit noch sonst etwas Schlechtes gegen ihn gefunden. Da sagten jene Männer: Wir werden an diesem Daniel keinen Vorwand finden, es sei denn, wir fänden im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn. Ja, Daniel wird in dieser Zeit etwa zwischen 80 und 85 Jahre alt gewesen sein. Wie gesagt, Belsazar war tot und kurz danach überrumpelten die Meder und Perser Babel. Und dann lesen wir hier: und Darius der Meder empfing die Königsherrschaft. Es ist eigentlich interessant, diese Aussage, diese Wortwahl. Es steht nicht, er riss das Königreich an sich, er nahm es an sich und so weiter, sondern er empfing es. Das heißt mit anderen Worten, es wurde ihm gegeben. Er hat es nicht, sagen wir mal, rechtswidrig an sich gerissen. Es steht hier nichts von irgendeiner Art von Gewalt, die er dazu angewendet hat. Er hat es empfangen. Darius ist ein König, von dem die Geschichte nichts weiß. Das heißt, wir können in der Geschichtsforschung den Darius nicht nachweisen. Er ist nur hier in der Bibel erwähnt. Deshalb haben auch viele Bibelkritiker gemeint, diese Geschichte sei eine erfundene Geschichte, die könne nicht stimmen. Interessant ist, dass von Darius steht, er war 62 Jahre alt, als er die Regierung übernahm. Das war auch Kyros. Aber auch alle Versuche, zum Beispiel Darius mit Kyros gleichzusetzen, sind nicht ganz einfach. In der Bibel, wir werden beide eigentlich klar unterschieden hier im Buch Daniel. Und es ist auch überhaupt nicht gesagt, dass, weil in der Geschichtsschreibung nichts zu finden ist, dass das nicht stimmt. Denn es gab eine Zwischenzeit, von der man schlicht nichts weiß, was ist genau geschehen nach der Übernahme der Medo-Perser vom Reich Babylon, bis dann die Juden, also die Israeliten von Kyros, das Edikt bekommen haben, sie dürfen zurückkehren in ihr Land. Also in dieser Zeit, es ist recht wenig bekannt darüber, es ist sehr gut möglich, dass in einer Übergangszeit, während Kyros auch schon da war und vielleicht auch weitere Eroberungsfeldzüge gemacht hat, in dieser Zeit eben Darius das Land regiert hat. Er empfing Von wem, das steht nicht, aber das könnte ja eben von Kyrus sein, der eigentliche Herrscher gewesen war. Aber vielleicht steht das auch einfach, um zu sagen, Gott hat hier gehandelt. Nun, das sind so einige Gedanken. Wir lesen dann, dass Darius es für gut hielt, 120 Satrapen über das Königreich einzusetzen. Man könnte das vielleicht vergleichen wie in mittelalterlicher Zeit in unserer Gegend, da haben die Kaiser, die regiert haben, Vögte eingesetzt. Und so waren Satrapen über die verschiedenen Provinzen im Medo-Persischen Reich eingesetzt, das gab es auch schon unter den Babyloniern. Vielleicht wurde der eine oder andere ersetzt, man nimmt sogar an, dass der Vater von Belsazar, der ja Nabonid, der eigentlich der Herrscher von Babylon war, dann zurückgekehrt ist, einer dieser Satrapen wurde. Das sei dahingestellt, man nimmt das einfach an, aber es gab da also 120 solche Provinzen und über diese waren sogenannte Satrapen eingesetzt und über diesen wieder drei höhere Beamte, Amtsträger und einer davon war Daniel. Übrigens von den Satrapen lesen wir auch im Buch Esther, da gab es 127 Provinzen, also das Reich scheint gewachsen zu sein oder man hat die Provinzen anders aufgeteilt und Esther war etwa 50 Jahre nach dieser Geschichte, hat das stattgefunden. Und eben da diese drei Amtsträger wurden eingesetzt, damit die Satrapen nicht den König schädigen können in einer eigenen Herrschaft, die sie sich da aufbauen. Sie mussten also diesen dreien Rechenschaft ablegen. Und wir lesen hier, dass Daniel auch innerhalb von diesen drei noch hervorgehoben wird. Er ist aufgefallen um seiner Treue willen, seiner Weisheit willen. Er war einfach irgendwie, ja, im Sport würde man sagen, einfach in einer anderen Klasse, in einer anderen Liga. Daniel hat sich bewährt über die ganzen 65 Jahre, die er in Gefangenschaft war. Gefangenschaft in Anführungszeichen, er war ja immer Mitglied auf höchster Ebene dieser heidnischen Regierungen. Und nun wollte der König Darius Daniel auch über diese drei, also über diese zwei anderen setzen, sozusagen als zweiter Mann im Reich, das kennen wir ja schon, das wollte Belsazar dem Daniel und hat es ihm schlussendlich auch gegeben, aber das war gerade einen Tag lang gültig. Aber hier kommt Darius und möchte das tun und nun kommen auch diese Amtsträger und haben ein Problem, denn Daniel wollen sie nicht. Das weckt den Neid. Wenn einer so über die anderen hervorgehoben wird, der hat sich ja das nicht selber genommen. Aber das weckt Neid. Und Neid ist eine allgemein menschliche Tugend. Untugend, oder? Ja, es ist einfach so. Auch wir stehen doch immer wieder in Gefahr, einander etwas zu neiden. Eigentlich nicht mal unbedingt, dass wir es dem nicht gönnen mögen, aber wir möchten es mindestens so gut oder noch besser haben. Es ist doch einfach so, Vergleiche ziehen, so, das ist immer sehr problematisch. Auch wenn wir das in der Gemeinde untereinander tun. Paulus hat aufgefordert, seid nicht neidisch gegeneinander. Neid bringt viel, viel Not. Nun, der Neid dieser anderen hohen Beamten hat sie auf den Plan gerufen. Sie suchen auf allen möglichen Gebieten dem Daniel irgendetwas Negatives nachzuweisen. Zuerst einmal in seinem Verhalten gegenüber dem König. Ob nicht da irgendwo ein kleiner Betrug wäre, so eine Vetterli-Wirtschaft oder irgendwas, Bestechung oder irgendetwas ist doch einfach zu finden. Jeder Beamter hat irgendwo einen schwarzen Fleck, oder? Kennt ihr einen, der das nicht hat? Irgendetwas, aber nichts. Da ist nichts, nichts und nochmals nichts. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Ist es nicht so, dass einige Jahrhunderte später hohe Würdenträger krampfhaft einen Anhaltspunkt suchten, einen Gottesmann zu verklagen, und sie fanden nichts, nichts. Jesus forderte einmal seine Kritiker auf: Zeigt mir eine Sünde, zeigt mir etwas, das ihr mir wirklich vorwerfen könnt, dass ich gegenüber Gott oder Menschen Unrecht getan habe. Aber sie fanden nichts, nichts. Auch bei Daniel wurde nichts gefunden. Er, Jesus, wurde verfolgt und verurteilt, schlussendlich deshalb, weil er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Etwas anderes fanden sie nicht. Sie konnten ihn nicht anklagen vor Pilatus. Als Pilatus fragte: Was habt ihr gegen ihn zu sagen? Da sagten sie: Ja, wenn nichts an ihm wäre, würden wir ihn dir nicht bringen. Aber sie konnten nichts sagen. Aber Jesus hat vor dem Hohen Rat, das könnten wir nachlesen, Markus 14, 55 bis 65, hat er ihnen klar gesagt: Ich bin Gottes Sohn und ihr werdet es noch zu sehen bekommen. Klare Aussagen: Der hohe Priester hat sein Kleid zerrissen und so weiter, was brauchen wir noch mehr? Bei Daniel also konnten seine Gegner ebenfalls keinen Anhaltspunkt finden, außer in seinem Glaubensleben. Dass er ein treues Glaubensleben führt. Stellt euch einmal vor, die Welt könnte dir und mir nichts anderes vorwerfen, als dass ich Christ bin. Dass ich an Gott glaube, an Jesus glaube und das ernst nehme und so lebe. Stellt euch vor, da gäbe es nichts anderes an mir oder an dir auszusetzen. Das wäre schön, ne? Aber ich bin nicht auf diesem Level. Wenn jemand darauf ist, dann bitte Hand hoch, dann tauschen wir den Platz. Es ist doch einfach so. Wir sind alle irgendwo angreifbar, haben Punkte, die man uns vorwerfen könnte. Deshalb ist ja die Vergebung unter uns so wichtig. Also keinen Anhaltspunkt bei Daniel außer seinem Glauben. Er war also auch noch mit 80 und drüber genauso mutig, genauso treu wie mit 16 Jahren, als er sich nicht mit dem königlichen Essen verunreinigen wollte. Es ging Daniel nie darum, besser zu sein als die anderen. Und mit diesem Bessersein das vielleicht auch noch zur Schau zu stellen, damit sich die anderen ja schuldig fühlen. Das ist vielleicht manchmal so eine Krankheit von uns, wir verurteilen andere, weil wir das Gefühl haben, besser zu sein. So geht das nicht. Ja, auch Daniel hätte die Möglichkeit gehabt, schon im ersten Kapitel, hier und da kleinere Kompromisse zu machen, um sich da so einigermaßen gut durch das Leben zu mausern in dieser Gefangenschaft. Wir lesen Verse 7 bis 10. Dann stürmten jene hohen Amtsträger und Satrapen zum König hinein und so sprachen sie zu ihm: Ewig lebe Darius, der König. Alle hohen Amtsträger des Königreichs, die Vorsteher und die Satrapen, Stadträte und Statthalter haben sich beraten, es sei eine Verordnung des Königs zu erlassen und ein Verbot in Kraft zu setzen, dass jeder in die Löwengrube geworfen werde, der innerhalb von 30 Tagen etwas von irgendeinem Gott oder Menschen erbittet, außer von dir, König. Nun, König, setze das Verbot in Kraft und setze das Schriftstück auf, das nicht geändert werden darf, dem Gesetz der Meder und Perser entsprechend, das unwiderruflich ist. Daraufhin setzte König Darius das Schriftstück auf und erließ das Verbot. Nun gingen also diese Herren und bezirzten, habe ich da aufgeschrieben, den König mit einem schmeichelhaften Vorschlag. Ja, wir lesen, sie stürmten. Das ist schon ein Kraftausdruck. Sie stürmten zum König. Als sie wussten, nur in diesem Punkt können wir David, als sie einen Anhaltspunkt hatten, David, da sie ansetzen konnten, da stürmten sie zum König. Richtig teuflisch, denke ich. Sie schlugen dem König ein Gesetz vor, dass während den nächsten 30 Tagen niemand irgendeine Bitte tun darf, außer gegenüber dem König. Den König dürfen sie bitten und sonst niemanden. Und da wussten sie genau, hier treffen sie Daniel. Wenn er sich nicht daran hält, dann Löwengrube. Ticket einfach. 30 Tage. Uns scheint vielleicht dieser Antrag etwas plump. Und uns kommt vielleicht manchmal dieser König etwas dümmlich vor, dass er auf sowas reinfällt. Aber so einfach können wir das nicht abhaken. Im neu eroberten Reich ist nun eine andere Herrschaft da. Da sind nicht mehr die babylonischen Könige, und für den König des Medo-Persischen Reiches war es wichtig, dass er sich nun wirklich diese Herrschaft, dass er diese Autorität über das ganze Volk und Land hat. Und da kommt natürlich so ein Vorschlag gar nicht so schlecht rüber. Er wird ins Zentrum gestellt. Jeder, der irgendetwas will, muss sich an ihn wenden. Und so wird seine Macht gefestigt. Also so plump ist das eigentlich gar nicht. Und so konnten sie argumentieren, dieses Gesetz einzuführen. Und dann kommt da noch so ein Satz, wo es steht, alle hohen Amtsträger. Ja, wo ist denn Daniel? Er ist doch genau einer dieser drei hohen Amtsträger. Also sie sprechen hier im Namen von Leuten, die erstens nichts wissen und zweitens nicht dafür sind, für so ein Gesetz. Und der König merkt es irgendwie nicht. Sicher ist er einerseits auch geschmeichelt. Und das ist vielleicht auch mal ein Problem. Paulus sagt, wir sollen nicht unbedingt so reden, wie es den Leuten gern gerade passt oder in den Ohren juckt. Auch uns als Prediger müssen wir vielleicht mal etwas Unbequemes sagen. Es ist schmeichelhaft für Darius, aber es hat eben auch einen politischen Effekt. Also erlässt der König dieses Gesetz, ohne eigentlich seinen wirklich höchsten Berater, nämlich Daniel, zu konsultieren und zu fragen, ob das wirklich eine gute Sache sei. Daniel war logischerweise abwesend. Sind wir nicht auch mal manchmal so etwas verblendet wie der Darius? In unserem geistlichen Leben. Denn Darius war da verblendet. Und ich habe schon manchmal gedacht, auch ich habe so Situationen in meinem Leben, da habe ich lieber nicht, wenn Gott dreinredet. Da möchte ich das machen, was ich will. Sind wir da nicht manchmal auch etwas schlitzohrig? Wir wollen unbedingt etwas und wollen das durchsetzen. Logische Argumente können uns sicher nicht hindern daran. Und Gott fragen wir dann schon gar nicht erst, ob es richtig ist, was wir da wollen oder tun. Aber ich denke, wir müssen aufpassen, wenn wir sagen, ich will den Willen Gottes tun und gleichzeitig unsere Selbstverwirklichungspläne umsetzen. Aber genau hier sehe ich manchmal ein Problem bei uns. auch mir wurde schon klar in meinem Leben, dass etwas, das ich gerade will oder tue, dass ich das eigentlich tue, ohne Gott darum zu fragen, ob das okay ist. Ich mache es einfach, weil ich es so will. Und vielleicht habe ich im Nachhinein gemerkt, es wäre besser gewesen, ich hätte Gott um Rat gefragt, um Hilfe, ich wäre ins Gebet gegangen damit. Aber wie können wir nun herausfinden, ob etwas wirklich Gottes Willen entspricht? Es ist gar nicht immer so einfach. Im Kolosser 3, Vers 17 schreibt Paulus, und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Also alles, was wir tun, und zwar nicht nur geistliche Dinge, alles, was wir tun, vom Morgen beim Aufstehen bis abends ins Bett gehen, im Namen des Herrn Jesus und Gott dankbar sein dafür. Was heißt denn das, ihn ehren, Jesus ehren? Es soll zu Ehren von Jesus gehen. Jesus hat gesagt, wer mich ehrt, ehrt den Vater. Ich denke, ehren heißt, dass Christus in dem, was wir sagen und sind, erkannt werden kann. Dort, wo Christus in meinem Leben von meinen Geschwistern im Glauben oder auch von anderen erkannt werden kann, wenn sie danach suchen. Das ehrt Jesus. Und das heißt also nicht, dass wir nichts Schönes, nichts Freudiges, nichts Festliches tun dürfen, aber wir müssen uns schon fragen, wenn es hier heißt, alles was ihr tut, dann sind das nicht nur Teilbereiche unseres Lebens, dann geht es um alles. Und Paulus schreibt im selben Kapitel des Kolosserbriefs, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das kommt ja in der Taufe zum Ausdruck. Wenn wir also sagen, dass wir Gottes Willen tun wollen, sollten wir auch bereit sein, den eigenen Willen zurückzustellen. Sonst entsprechen unsere Worte nicht unserem Tun. Kommen wir zurück zur Geschichte. Die Beamten nahmen das Edikt des Königs und ließen es in aller Eile im ganzen Land ausrufen. Und wer käme da auf die Idee, dass es nichts anderes als ein Angriff des Neides ist gegen Daniel? In Vers 11 lesen wir dann, und als Daniel erfahren hatte, dass das Schriftstück aufgesetzt war, ging er in sein Haus und in seinem Obergemach hatte er Fenster, die in Richtung Jerusalem geöffnet waren. Und dreimal am Tag kniete er nieder, betete und sprach Preisungen vor seinem Gott, wie er es auch zuvor getan hatte. Also was tut Daniel, als er hört von diesem Edikt? Kurz und bündig gesagt, er macht das, was er immer getan hatte. Er ging in sein Haus, in sein Zimmer, betete beim offenen Fenster, ausgerichtet nach Jerusalem. Er betete zu Gott hin. Nichts Spektakuläres, nichts Neues. Er ließ sich weder von diesem Gesetz, noch vom König, noch von irgendwelchen anderen an dem hindern, was sein Glaube ausmachte. Nun kann man sich fragen, er lässt sich nicht einschüchtern, er bleibt bei seinen geistlichen Prinzipien, ja ist das nicht gesetzlich? Da geht es doch um Leben und Tod. Ist das nicht gesetzlich? Einfach nur wegen diesem dummen Edikt jetzt so, er könnte ja nur die Fenster schließen, Türe schließen und dann wäre alles geheim. Ist das nicht gesetzlich? Wir würden das wahrscheinlich schon so sehen. Wir würden das in unserer Zeit vielleicht, dann würden wir sagen, na, der hat eine Ecke weg. Der könnte das ja auch verhindern. Nein, ich denke, das ist nicht gesetzlich, sondern das ist Glaube. Das ist Vertrauen. Vertrauen auf den lebendigen Gott, der Macht hat über alle Könige, über alle Gesetze. und ihn bewahren kann, wenn er es will. Er vertraut dem, der alle Macht hat über Könige und Gesetze hinweg. Aber das heißt nicht für uns, dass wir uns nicht staatlichen Ordnungen zu unterordnen haben. Das wäre falsch verstanden, denn hier gilt aber das Wort, wie es Petrus vor dem Hohen Rat gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und solche Situationen kann es eben geben für uns Christen. Das heißt aber nicht, dass wir gegen die staatliche Ordnung sind. Aber was sich die staatliche Ordnung, Gesetze erlaubt, die gegen unseren Glauben sprechen, dass wir unseren Glauben nicht leben dürfen, unseren Gott nicht ehren dürfen, da gilt, dem Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Kaum fing Daniel zu beten an, wir lesen weiter, da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Dann kamen sie zum König und sprachen vor ihm über das Verbot des Königs. Hast du nicht ein Verbot erlassen, dass jeder in die Löwengrube geworfen wird, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König? Daraufhin sprach der König, die Sache ist entschieden, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Immer noch weiß der König nicht, worum es sich eigentlich handelt. Er hat immer noch nicht gemerkt, dass sein höchster Beamter hier das Ziel des Angriffes ist. Und sie kommen zum König und was tun sie da? Sie erinnern ihn an das Gesetz. Und wie kommen sie zum König? Haben wir das schon gemerkt? Sie stürmten. Also, wir hatten früher, als die Kinder noch klein waren, auch etwa ein Gestürm zu Hause. Sonst Gestürm, oder? Aber die Typen, diese Herren da, die stürmten, jedes Mal, wenn es davon, von denen die Rede ist, stürmten sie zum König, bestürmten, immer mit diesem Ausdruck steht das geschrieben, das sind richtige Stürme. Und es pressiert ihnen. Und seht mal, Sünde hat es in der Regel eilig. Sünde kann nicht warten. In jeder Beziehung. Sünde hat es eilig. Kurzschlusshandlungen. Sünde hat es eilig. Wenn wir überrumpelt werden von so irgendwas, sind wir schnell in der Gefahr, nicht mehr zu denken, sondern zu handeln. Und im Nachhinein merken wir, oh, das war dumm. Und so stürmten die und haben den König richtig hintergangen in jeder Beziehung. Menschen sind eigentlich grauenhafter als irgendwie und unmenschlicher als Gott. Viele sagen, der Gott des Alten Testaments ist ein grausamer, ein böser Gott. Benny hat das schon erwähnt in seinen letzten zwei Bibelstunden. Aber dann sollten wir, dann solche Leute sollten sich mal überlegen, wie Menschen sind. Es gibt genug aktuelle Beispiele von Fanatismus, ob religiös oder politisch, die komplett sich als erbarmungslos und grausam outen. Gott ist anders. Von ihm lesen wir auch im Alten Testament, zum Beispiel der 2. Mose 34,6, wo es steht, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Sogar Nebukadnezar hat dies erfahren, dass Gott ein vergebender, gnädiger Gott ist. Oder auch die Assyrer von Ninive, als Jona ihnen predigte und sie Buße taten, Gott hat vergeben und sie verschont. Menschen tun das nicht so. Gott ist anders. Wir lesen weiter, Verse 14 bis 16. Da sprachen sie daraufhin vor dem König, Daniel, einer von den Weggeführten aus Juda, schert sich nicht um dich, König, und nicht um das Verbot, das du erlassen hast. Dreimal am Tag verrichtet er sein Gebet. Als der König von der Sache hörte, missfiel es ihm sehr. Aber er sann darauf, Daniel zu helfen, und so war er bis zum Sonnenuntergang bemüht, ihn zu retten. Da, was machten sie? Sie stürmten! Da stürmten jene Männer zum König herein, also am Abend, und sprachen zum König: Beachte, König, dass es Gesetz ist bei den Medern und Persern, dass kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlässt, geändert werden darf. Es gibt also kein Zurück. Jetzt mussten sie Farbe bekennen, jetzt mussten sie sagen, es geht um deinen besten Mann im Reich, Daniel. Hatten die drei Freunde Daniels und der Nebukadnezar noch eine zweite Chance, als sie erwischt wurden, da sie nicht gekniet haben vor diesem Statue? So war hier der Sachverhalt klar. Das Gesetz ist unwiderruflich, er muss vor die Löwen. Jetzt, wo sie den Namen nennen, wird dem König klar, was hier gespielt wurde. Jetzt ist er in der Zwickmühle. Entweder setzt er das Gesetz außer Kraft und wirft seinen, oder er wirft seinen besten Mann vor die Löwen. Wenn er das Gesetz außer Kraft treten würde, würde er seine Autorität als Herrscher und König des Medo-Persischen Reiches ankratzen. Das war schlichtweg nicht denkbar in dieser Gesellschaft, in dieser Kultur. Und so ist es bei uns manchmal, Menschen opfern lieber ihre besten Freunde, als dass sie sich selber blamieren. Ist das nicht oft auch so? Hat nicht Judas um 30 Silberlinge seinen Freund geopfert, Jesus? Und im Nachhinein merkte er, das war nichts, was ich da getan habe, aber es war zu spät. Den ganzen Tag versucht nun der König, dem Dilemma auf irgendeine Weise zu entrinnen. Aber am Abend stürmten die feinen Herren herbei und fordern die Erfüllung des Erlasses. Da gab der König Befehl und man brachte Daniel, warf ihn in die Löwengrube. Daraufhin sprach der König zu Daniel: Dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, er möge dir helfen. Und ein Stein wurde herbeigebracht und über die Öffnung der Grube gelegt, und der König versiegelte sie mit seinem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Großen, damit im Fall Daniel nichts geändert würde. Danach ging der König in seinen Palast und verbrachte die Nacht mit Fasten und, da fehlt das Wort im Urtext, eventuell steht Essen oder irgendwas, und Essen brachte man nicht hinein vor ihn. Und der Schlaf floh ihn. Dem König bleibt letztlich nichts anderes, als Daniel in die Löwengrube bringen zu lassen. Er tut das schweren Herzens, und man spürt irgendwie in diesem Text, dem König ist es nicht mehr recht. Er leidet irgendwo mit an dieser Situation. Er versucht, Daniel zu retten. Auch das kennen wir. Pilatus hat immer wieder Anläufe genommen, zu versuchen, Jesus freizugeben. Er wollte ihn nicht verurteilen, denn er sah genau, dass er unschuldig ist. Aber er war in einer Zwickmühle. Die Pharisäer, hohen Priester und die Jesus verklagten, die bringen den Pilatus in Verlegenheit. Und wie tun sie das? Hier kommen bei Daniel die Leute mit dem Gesetz der Meder und Persen. Du verlierst deine Autorität, wenn du das außer Kraft setzt. Oder deinen besten Mann. Das war die Wahl. Und nun sagen diese Pharisäer und Schriftgelehrten, was da alles versammelt war vor Pilatus: Wenn du den da freigibst, bist du kein Freund des Kaisers. Jetzt wird er an seiner Stellung gepackt, an seiner Autorität wird er gepackt. Wenn du den freilässt, dann zeigst du, dass du gegen den Kaiser bist. Hoppla, jetzt ist auch hier eine Zwickmühle. Und was macht der Pilatus? Er verurteilt Jesus. Und hier in unserer Geschichte kann Darius die ganze Nacht nicht schlafen. Er fastet, er ist unruhig. Er weiß, hier geschieht Unrecht. Und in der Parallele, die Frau des Pilatus konnte nicht schlafen. Sie geht zu ihrem Mann und sagt, ich habe wegen diesem Mann in dieser Nacht viel gelitten. Sorge dafür, dass du dich, dass du dich nicht schmutzig machst an einem Unrecht an diesem Mann. Sehen wir die vielen Parallelen, die diese Geschichte und überhaupt das Buch Daniel hat, auch zu Jesus hin oder zur Gemeinde hin, das werden wir später sehen in einer anderen Zusammenhang. Ja, irgendwie tun einem solche Menschen leid. Sie kommen in Situationen, wo sie ohne Gottes Beistand gezwungen sind, Unrecht zu tun. Zurück bleibt ein schlechtes Gewissen, seelische Not. Aber nicht so bei Daniel, er geht seinen Weg mit Gott. Sei er, wie der Paulus gesagt hat, durch Leben oder durch Sterben, er will, dass Gott verherrlicht wird. Und so geht er eben in den Kerker. Wir kommen langsam zu den letzten Aussagen. Schon in der Morgendämmerung kommt nämlich Darius daher. Bei Tagesanbruch stand der König sogleich auf und eilends ging er zur Löwengrube und als er sich der Grube näherte, rief er mit betrübter Stimme Daniel zu. Dabei sprach er, der König, zu Daniel: Daniel, Diener des lebendigen Gottes, dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, hat er dir dich retten können vor den Löwen? Da redete Daniel mit dem König: Ewig lebe der König, mein Gott hat seinen Engel gesandt, hat den Löwen das Maul verschlossen und sie haben mir kein Leid angetan. Denn vor ihm bin ich für unschuldig befunden worden und auch dir gegenüber, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da war der König hoch erfreut und befahl Daniel, aus der Grube zu holen. Und Daniel wurde aus der Grube heraufgeholt und es wurde keine Verletzung an ihm gefunden, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und der König gab Befehl, man holte jene Männer, die Daniel verleumdet hatten, und warf sie, ihre Kinder und ihre Frauen, in die Löwengrube, und sie waren noch nicht auf dem Boden der Grube aufgeschlagen, da waren die Löwen schon über sie hergefallen und hatten ihnen alle Knochen zermalmt. Ganz brutal tönt jetzt das am Schluss. Wer anderen eine Grube gräbt, der König kommt, ruft nach Daniel und siehe da, Daniel antwortet. Er sagt: König, ich habe kein Verbrechen begangen, weder gegen dich noch gegen Gott. Und Gott hat denn einen Engel geschickt und den Löwen den Mund zugehalten. Darius ist hoch erfreut, holt Daniel hinauf herauf. Auch hier eine Parallele. Darius kommt an diese Löwengrube mit dem Gedanken, er holt Daniel aus seinem Grab. Er kommt an Daniels Grab und findet nichts mehr. Aber Daniel ist da. Die Frauen kommen am Ostermorgen ans Grab Jesu, das versiegelt war, wie das Grab hier. Aber sie fanden den Herrn nicht, er ist auferstanden, Jesus lebt. Und sie haben ihn gesehen, später auch seine Jünger. Und auch Daniel lebt. Er ist nicht tot, er kommt aus dem Löwengrab heraus und lebt. Auch hier wieder eine Parallele. Kurzerhand werden dann diese Verleumder, diese heimtückischen Leute mitsamt ihren ganzen Familien dem Untergang gewidmet. Sie werden von den Löwen nicht mehr verschont. Hier greift Gott nicht mehr ein. In unserer Geschichte läuft es nun hier anders als bei Jesus. Das Gesetz des Darius ist umgesetzt. Jetzt kommt das Gericht an denen, die es wirklich verdient haben. Die Gegner Daniels werden samt ihren Familien in die Löwengrube geworfen, die Löwen fallen über sie her. Und ihr Lieben, so wird es am Ende der Zeit sein. Gottes Gerechtigkeit wird den Sieg davontragen. Wenn auch durch Leiden, so wird doch seine Gemeinde hindurchgerettet bis ans Ende. Und das kommt dann auch in den Visionen Daniels zum Ausdruck. Noch die letzten Verse, da schrieb Darius der König an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, allumfassend sei euer Friede. Es ergeht von mir der Befehl, dass man vor dem Gott Daniels zittere und ihn fürchte im ganzen Machtbereich meiner Königsherrschaft, denn er ist der lebendige Gott und er bleibt in alle Ewigkeit. Und seine Königsherrschaft wird nicht untergehen. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Und er rettet und befreit. Und er tut Wunder und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Er, der Daniel gerettet hat aus der Gewalt der Löwen. Und Daniel war erfolgreich unter der Königsherrschaft des Darius und unter der Königsherrschaft von Kyros, dem Perser. Es ist bezeichnend, dass am Schluss dieses Buches oder dieses Berichtes, will ich sagen, von Darius selbst Gott als der ewig Herrschende bezeichnet und gepriesen wird. Dann wird nur noch erwähnt, dass Daniel auch unter der Regierung von Kyros Erfolg hatte. Kyros war der Mann, der schlussendlich Israel aus der Gefangenschaft freiließ. Sie durften zurückkehren in ihr Land und das nicht mit leeren Händen. Und so wird es auch am Ende sein der Zeiten. Gott ist treu und wer Gott treu ist, dem ist der Sieg, die Freiheit und Lohn gewiss im neuen Israel, dem neuen Himmel, der neuen Erde, dem neuen Jerusalem. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dieses Wort haben und dass uns das begleitet, dass du uns Kraft gibt und Mut gibt, gerade auch die Geschichte. Und ich bitte, dass wir auch einzeln und als Gemeinde erkennen, was du in unserem Leben da hast und möchtest tun, wenn wir treu sind. Danke, dass wir diesen Weg dürfen gehen und dem Nang dürfen unterstützen und auch gerade das Ermutigende hier dürfen sehen. Du bist mit uns, so wie du mit dem Daniel bist. Und wir wollen dich preisen, dich anbeten, dir danken, Herr. Amen.